Ich habe euch heute einen meiner Lieblingstexte aus der Bibel mitgebracht. Oder die Lieblingsgeschichte, würde ich fast sogar sagen. Es ist eine, die ich so gut finde, dass ich gedacht habe, die müsst ihr auch kennenlernen und ihr müsst sie auch lieben lernen. Und ich habe mal das Ganze überschrieben mit dem Titel, das könnt ihr gerne einblenden, wenn ihr wollt, mit den trotzdem Worten. Wer eine Bibel dabei hat oder sein Handy, darf gerne mit aufschlagen. Markus 16. Die Verse 9 bis 15, die gucken wir uns gemeinsam an und entdecken dabei, was es bedeutet. Großartig, stark. Genau, Kerzen einfach verteilen, könnt ihr noch ein bisschen behalten, braucht noch ein bisschen, aber nachher kommen wir darauf, gehen wir darauf rein. Also, in der Geschichte bei Markus 16 geht es um die große Frage, wie kann Jesus die ganze Welt erreichen mit der besten Botschaft, dass er nämlich auferstanden ist? Und als Jesus auf der Erde war, hat er sich überlegt, so, ich habe einen Plan, ich überlege mir das, wie die ganze Menschheit von dieser Botschaft erfährt. Und das setzt er um mit Leuten wie dir und mir, die es nicht so drauf haben. Aber was ich damit meine, gucken wir uns mal genauer an. Und ich weiß, es gibt keine trotzdem Worte, das ist eine Reaktion, aber ihr werdet nachher verstehen, was ich damit meine. Die Geschichte Markus 16, die beginnt da, wo Ostern aufgehört hat, also mit der Auferstehung. Danach wisst ihr, dass manche Leute ein bisschen Schwierigkeiten hatten und Jesus ihnen erst begegnet ist und so weiter. Und da beginnt diese Geschichte direkt am Auferstehungstag. Guckt mal rein, was es gibt. Es gab, für alle, die es nicht lesen können, ich lese es euch vor, keine Angst, hier gibt es eine Begebenheit, wo Jesus Maria erscheint. Sie ist ja die erste Frau, die ihn so dann getroffen hat und Jesus kommt aus dem Grab raus und die trifft ihn so. Und Markus 16 beschreibt dann, dass Maria Jesus erkennt und völlig begeistert ist. Und dann sagt sie, boah, das müssen die Jünger erfahren. Dann rennt sie mit dem Wissen, dass der Herr auferstanden ist, zu den Jüngern. Und dann heißt es folgendes, sie rennt hin und dann schreit sie, Jesus lebt! Boah! Die ist voll begeistert davon. Und dann heißt es, aber die Jünger, was haben die Jünger gemacht? Sie glaubten ihr nicht. So, hä, was? Jesus lebt, so ein Quatsch, du hast doch irgendwie, du spinnst doch und du bist doch eine Frau und dein Wort hat eh nichts zu sagen damals und so. Sie haben ihr nicht geglaubt. Total verrückt. Jesus hat gedacht, ich brauche vielleicht noch mehr Hilfe, dass die Jünger glauben können. Also hat er sich auch noch den Emmaus-Jüngern offenbart. Das war die Geschichte mit den zwei Jüngern, die da auf dem Nachhauseweg waren, völlig frustriert. Ah, der Typ ist gestorben und ich habe alles ihm vertraut und auf dem Weg, während die nach Emmaus laufen, kommt der Jesus, geht mit ihnen mit und erzählt ihnen, und sie kommen auch zu der Erkenntnis, dass der Herr auferstanden ist. Was machen die Emmaus-Jünger? Sie checken das und sagen, das müssen die anderen erfahren. Sie drehen wieder um, gehen nach Jerusalem zurück, gehen zu den Jüngern und sagen ihnen, den anderen, Jesus lebt. Ey, boah, wir haben den gerade getroffen und der hat uns alles erzählt und boah, unser Herz hat geschlagen, der lebt. Was heißt es hier in Vers 12 und 13? Aber auch ihnen glaubten die Jünger nicht. Maria nicht geglaubt, den zwei Jüngern nicht geglaubt. Boah, Jesus war schon ein bisschen am Pulsieren. Der riecht sie auch aus der Ferne mit. Also sagt Jesus, ich gehe selber hin. Ich muss zu den Jüngern. Und dann kommt diese Szene, wo diese Jünger, nur noch 11, einer hat sich das Leben genommen, sich da versammeln, verbarrikadiert in der Wohnung da sitzen. Und dann irgendwie miteinander trauern wahrscheinlich. Jesus kommt da rein und dann lesen wir folgende Begebenheit. Jesus erscheint den Jüngern selbst. Nachdem er erst Maria schickt, dann die Emmaus-Jünger, kommt er selbst. Und was macht Jesus? Ist er ganz nett? Lest mal mit. Er wies sie zurecht, weil sie ihren Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, denen, die ihn nach der Auferstehung gesehen hatten. Jesus kommt da rein und sagt, also er wies sie zurecht, es war nicht so lieb, so, hey, sag mal, spinnt ihr? Wie könnt ihr ich Maria nicht glauben? Wie könnt ihr den Emmaus-Jünger nicht glauben? Ich habe doch gesagt, dass ich auferstehen werde. Und er gibt ihnen einen ordentlichen Einlauf und sagt, was könnt ihr euch erlauben, nicht zu glauben? Ihr zweifelt daran, ihr habt einen Unglauben, was ist los mit euch? Er schnauzt sie an, er weist sie zurecht. Das ist ein hartes Wort. Und sagt, wie euer Unglaube und euer Starrsinn hat euch dazu gebracht, dass ihr nicht glauben könnt. Das ist doch krass, oder? Also er sagt quasi, ihr zweifelt und ihr glaubt nicht. Und dann heißt es, dann, nachdem er wütend ist und sauer ist und sagt, wie könnt ihr nur mir nicht glauben, den Maria nicht vertrauen, den Jüngern nicht vertrauen? Was sagt er dann? Dann sagt er Folgendes: Hey, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt aller Menschen die rettende Botschaft. Ich habe so gedacht, so beim Lesen so, hä? Also Jesus, du hast gerade Leute, die hast du angeschnauzt, weil die nicht glauben können, weil die zweifeln. Deine treuesten Verbündeten sind von dir weggegangen. Und dann sagst du denen, nachdem du sie angeschnauzt hast, so ihr könnt ja nicht glauben und seid weiß nicht was. Ach übrigens, ihr geht es los, nehmt die beste Botschaft der Welt und verkündigt sie. Ich habe so gedacht, Jesus, naja, es gäbe vielleicht vertrauenswürdige Leute, vielleicht müsstest du die Emmaus-Jünger oder Maria losschicken oder andere, die an dir dran geblieben sind, aber doch nicht diese Versager, diese Zweifler, die Ungläubigen. Also quasi dieses Verrückte, trotz dem Zweifel der Jünger und trotz dem Unglauben sagt Jesus, genau dich brauche ich. Genau mit dir will ich Geschichte schreiben. Das ist der Hammer. Jesus sagt, genau mit dir will ich, dass du losgehst, dass du in der ganzen Welt verkündigst, dass ich auferstanden bin, dass ich lebe. Das heißt, Jesus vertraut die Rettung der Welt Stümpern an. Naja, wie dir und mir, wenn wir auch ehrlich sind, oder? Ich weiß nicht, ob ich nicht auch ein Jünger gewesen wäre, vom Verhalten her. So, das ist auch fair. Jesus stirbt, es ist auch schwierig zu verstehen, dass er auferstanden ist und so. Aber trotzdem sagt Jesus, wie könnt ihr bloß? Und zeigt auf, dass sie fehlerhaft sind und sagt im gleichen Atemzug, und genau euch brauche ich. Oh, wie gut, oder? Also mir hat es geholfen, weil ich scheitere so oft im Leben. Ich kann hier schön glänzen, shiny Pastorenleben präsentieren, mich in Schale schmeißen für euch, aber ich kann schön alles verbergen und ihr doch genauso. Aber Jesus sagt, ich brauche euch mit eurer Unfähigkeit, mit eurem Scheitern, mit eurem Unglauben. Ich brauche euch, dass ihr losgeht und dass die eine Person jemand zu Jesus führt, die wiederum die nächste Person zu Jesus führt und die nächste zu Jesus führt. Und so hat quasi so eine Perlenkette der Jüngerschaft begonnen, damals mit den 11 Jüngern, die Jesus losgeschickt hat. Und dann ist passiert, dass Jesus quasi gesagt hat, hier ihr Jünger, ihr geht los, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern diese Menschen. Tauft sie, lehrt sie und so weiter. Aber macht sie zu Jüngern, macht sie zu meinen Nachfolgern. Aber nicht nur das, sondern lehrt auch sie, dass sie wiederum andere zu Jüngern machen. Dann gab es die zweite Generation. Dann haben die nächsten zu Jüngern gemacht. Und diese ganze Reihe ging weiter, bis irgendwann ein Mensch in dein Leben getreten ist. Vielleicht die Eltern, vielleicht die Teamkreismitarbeiterin oder auf der Kifewo Leute, die dann dir geholfen haben, dass du verstehst, dass dieser Jesus mit dir leben will. Dann wurdest du zu dem Jünger Jesu, zu einer Nachfolgerin. Und Leute, ich will euch ein bisschen auch in den Hintern treten und euch fragen, geht die Reihe weiter? Also, das ist ja klar. Bis hier, also sofern ihr alle Christen seid, wenn du noch keiner bist, dann ist es noch wichtiger zuzuhören. Das ist so entscheidend. Hier bist du, wenn du mit Gott lebst. Aber die Frage ist, was ist nach dir? Hilfst du mit, dass diese Botschaft von Jesus weitergeht? Oder endet sie vielleicht bei dir, weil du ganz zufrieden bist? Ja, ich bin happy, habe meine Gemeinde gefunden, fühle mich wohl, bin hier Mitarbeiterin, alles klasse. Aber hat dein Leben mit Jesus auch den Output, dass du Menschen zu Jesus führst? Oh, und ich wünsche mir, dass es nicht bei dir endet, dass es weitergeht. Weil Jesus hat entschieden, dass er den Weg geht. Er hat gesagt, ich will einzelne Menschen berufen, die Beziehungen in andere investieren und diese Menschen zu Jesus führen. Wir müssen nicht alle Pastoren werden. Wir müssen nicht alle irgendwie eine neue Gemeinde gründen oder sonst wie auf einer Kiste stehen und in der Fußgängerzone predigen. Die Frage ist, wer ist dein Nächster, wer ist deine Nächste, für die du die Person bist, die sie zu Jesus führt? Das ist der Weg, den Gott sich ausgesucht hat. Ich finde die Strategie ehrlich gesagt auch ein bisschen herausfordernd und habe mich so gefragt, das klingt doch sehr abstrakt, Jesus, warum nimmt Jesus den Weg, dass er diese 11 Jünger losschickt und sie sagt, jeder von euch macht einen zum Jünger und der den nächsten. Warum wählt er diese wilde Strategie? Er hätte doch alles andere machen können. Er hätte irgendwie König werden können von ganz Jerusalem. Er hätte diktieren können, dass alles Christen sind. Er hätte, weiß der Geier, im Himmel einen Schriftzug machen können. Ich bin auch verstanden, ich lebe wirklich. Hätte er in China Chinesisch geschrieben, in Indien Indisch, wäre für Gott kein Problem gewesen. Irgendwie der ganzen Menschheit zu sagen, ich bin auch verstanden. Aber er nimmt 11 unfähige Menschen, die zweifeln und ungläubig sind und sagt, geh du los und mach deinen Nächsten zu dem Jünger Jesu. Das ist übrigens der nachhaltigste Weg und der effektivste Weg, den hätte Jesus wählen können. Warum? Ich will euch ein Beispiel erzählen. Die orthodoxe Kirche, kennt jemand die orthodoxe Kirche? Oder vielleicht mal gehört, vielleicht wenig ein Bild davon. Vielleicht ganz vereinfacht gesagt, die orthodoxe Kirche, boah, ich will nicht Unrecht tun, ist vielleicht so, sag ich mal, die katholische Kirche in Osteuropa. So. Reicht im groben Einordnen, also stellt euch katholische Kirche vor, mit Ikonen und mit Gold und Brimborium und die glauben auch an Jesus. Das sind die orthodoxen Christen. So. Viele russische und griechische Christen sind orthodox. 300 Millionen Menschen weltweit. Große Kirche. So, diese orthodoxen Christen feiern jedes Jahr Ostern auf eine abgefahrene Art und Weise. Wirklich, wirklich. Also hat jemand ein Bild von dem orthodoxen Osterfest zufällig? Einer meldet sich. Mega. Ich erzähle es euch, es ist so beeindruckend. Und dann verstehen wir auch, warum Gottes Strategie die ist, die er gewählt hat. Also, guck mal rein. Das hier ist die Graveskirche in Jerusalem. War da schon jemand? Israel, Graveskirche? Auch nicht so viele, ein paar wenige. In dieser Graveskirche, also hinten eigentlich, hier ist die eigentlich, da ist der Ort, wo das Grab von Jesus zu ganz, ganz, ganz sicherer Wahrscheinlichkeit war. Also der geografische Ort, wo das Grab war, ist in dieser Kirche. Da wurde eine kleine Kapelle draufgebaut, da wurde eine große draufgebaut und an diese Kirche nochmal eine und nochmal eine. Also hatten die Orthodoxen und dann haben die Christen ihre Kirchen rangebaut. Das ist so ein Schmelzpunkt, wo alle Christen da eben zusammenkommen. Und einmal im Jahr an Ostern treffen sich alle Orthodoxen und verbringen da ihr Osterfest zusammen. Für dieses Fest muss die Straße und die ganze Altstadt gesperrt sein. Da kommen tausende Orthodoxe. Selbst die Anwohner dürfen in dieser Zeit, an diesem Tag, ihre Wohnung nicht verlassen. Also da wird wirklich Security, du wirst in deine Wohnung gesperrt, weil dann die Straßen voll sind mit orthodoxen Christen. Und da hat es eh keinen Platz mehr. Deswegen bleiben alle drin, außer du wirst orthodox, dann bist du natürlich draußen. Und die Menschen verteilen sich bis rein. Hier sieht man so Reihen und da. Das sind überall Menschen, wirklich. Die ganze Stadt ist voll gepresst mit Menschen. Dann beginnt eine große Zeremonie. Dann kommt der oberste Geistliche, vielleicht sagen wir mal der Papst von den Orthodoxen, der Theophilus, der Zweite müsste das sein, der kommt angelaufen mit Kreuz und noch ein Kreuz und noch ein Stab. Und allein das ist schon eine Feier für sich. Der hat so einen Stab dabei, der hat einen, der vor ihm läuft und der haut dreimal auf den Boden, bleibt dann stehen und ruft irgendwas, macht drei Schritte, haut auf den Boden, also ruft irgendwas, es dauert ewig. Dieser Theophilus bahnt so einen Weg ganz langsam durch die ganze Menschenmasse und dann irgendwann kommt er in der Grabeskirche, wo dieses Grab von Jesus historisch ist. Da kommt er an, nach Stunden. Übrigens haben alle Menschen, ähnlich wie ihr, Kerzen dabei. Alle, die ganze Menge, hat ein Bündel von 33 Kerzen. Ich habe nur eine euch gegeben, sonst hätte ich viel kaufen müssen. Hier sind ein Bündel von 33 Kerzen. Hat jeder orthodoxe Christ dabei an dem Tag. 33 deswegen, weil man an jedes Lebensjahr von Jesus, die er gelebt hat, also 33 Jahre ist er alt geworden, bis er dann gestorben und auferstanden ist, erinnert man mit dieser Kerze von 33 Bündeln, Kerze, Dingsbums. So, dieser Theophilus hat es auch dabei. Dann nimmt er dieses Bündel und wenn er endlich an dieser Grabeskirche angelangt ist, betritt er diese Kirche. Er alleine, das Licht in der Kirche wird alles ausgemacht, manchmal ist auch schon Nacht, bis er angekommen ist oder dunkel geworden. Und dann ist es stockfinster und es soll das Symbol sein, dass als der Tod besiegt quasi, alles ist tot, alles ist im Dunkeln, das ist das Bild, wo dann die Orthodoxen sich daran erinnern. Dann geht dieser oberste Geistliche rein und kommt nach einer gewissen Zeit raus mit zwei brennenden oder mit einem brennenden Bündel an Kerzen. Die Orthodoxen sagen, es ist ein Osterfeuerwunder, man weiß nicht, wie das Feuer entzündet wird. Er könnte ein Feuerzeug haben, aber ich kann mir vorstellen, dass Gott jedes Jahr an Ostern da ein Feuerwunder schenkt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ist mir aber gar nicht so wichtig. Sondern jetzt geht's ab. Der kommt raus und hat das Auferstehungslicht. Quasi das Bild, dass das Licht die Finsternis durchbricht. Und dann kommt er da raus und Leute, jetzt geht's ab. Da ist ein Mensch, der die Botschaft dabei hat, dass der Herr auferstanden ist. Das ist das Bild. Und dann passiert Folgendes. Innerhalb von Sekunden stürzen sich Menschen auf den, nehmen ihre Dings und springen hin und tun ihre Kerze anzünden. Und dann, nachdem ihre brennt, halten die es rüber. Die nächsten 20 stürzen sich drauf. Das ist ja alles so eng. Und binnen kürzester Zeit geht das Osterfeuer durch die Massen durch. Der eine zum nächsten, da tropft Wachs runter und ist völlig egal, drauf und Hauptsache die Kerzen brennen. Dann geht's weiter zum nächsten. Wenn da halt von kurzer Zeit ist, die ganze Grabeskirche brennt. Ich finde, das ist ein Feuerwunder, dass es nicht abbrennt in dieser Zeit. Das ist verrückt, da ist alles brennt dort. Die Straßen raus, es verteilt sich der zum nächsten hier in den Gassen. Das ist krass. Also dieses Bild von dem, dass die Auferstehung, dass diese Botschaft wie ein Lauffeuer durch die Gassen geht, wird da zelebriert. Das ist der Hammer. Es ist dann so, dass diese Multiplikation des Auferstehungsfeuers, weil der eine zum nächsten und der zum nächsten gibt, geht so weit, dass die dann irgendwann mit so großen Fackeln kommen, die dann windgeschützt gepackt werden. Dann fährt ein Auto, wo schon längst der Motor an ist seit Stunden, fährt zum Flughafen. Am Flughafen sind Flugzeuge bereit, die auch schon auf Hochtouren stehen. Da wird die Fackel reingestellt. Der Flieger geht los, geht nach Griechenland, nach Kalkidiki, nach Ukraine, Russland, verteilt dort das Feuer. Und innerhalb kürzesten Stunden haben die ganzen orthodoxen Christen die Botschaft erlebt, dass das Feuer am Grab Christi auferstanden ist und die ganze Welt erreicht hat. Das ist krass, oder? Das ist so ein, boah, so mal Ostern feiern. Hey, das ist nicht nur ein kleines Osterfeuerchen und wir singen 3-4 Lieder, sondern hey, da geht's ab. Das ist so stark, dieses Bild. Und das ist übrigens der Weg, den Jesus sich überlegt hat. Ich habe es gerade vorhin gesagt, Jesus hätte ja alles machen können. Er hätte jeden Weg gehen können, aber er hat diesen Weg gewählt, dass ein Mensch einem etwas gibt und das dann sich verteilt. Das ist krass, oder? So, mir ist diese Botschaft so wichtig, das müsst ihr euch einprägen. Manche können sich die Geschichte merken, manche können sich Beispiele besser merken. Deswegen, ich brauche euch. Ich habe einen Versuch mit euch vor, wir spielen es nach und gucken mal, wie schnell ich bin und wie schnell ihr seid. Wir werden gleich Folgendes machen. Ihr dürft eure Kerzen in die Hand nehmen und dann müsst ihr gleich aktiv werden. Ich werde das Osterfeuer bei dir, Uschi, entzünden. Also ihr werdet quasi gleich symbolisch, wir brennen nichts an, werde ich quasi dir die Kerze hinhalten. Sobald ihre Kerze berührt ist, darf die Person die Kerze hochhalten. Das ist das Symbol für meine Kerze brennt. Ab dann, also sobald es übergeben ist, stürzt ihr euch drauf, entzündet, halt hin und geht zum nächsten. Und wir spielen das nach, okay, wir sind ja auch schön kuschelig heute, passt super. Und dann in dieser Zeit, während ihr über Multiplikation das Osterfeuer verbreitet, mache ich Addition. Heißt, eins, ich gehe dann zu dir, dann gucke ich, wer gerade da ist und ich versuche mal in dem gleichen Zeitraum, so viel wie es geht, mit Addition zu erreichen und ihr macht es mit Multiplikation. Also für die Nicht-Mathematiker, gebt einfach Gas und ich mache den Rest. Okay, das heißt, sobald alle Kerzen oben sind, das sehe ich grob, dann höre ich auf und dann zählen wir mal, wie viel habe ich erreicht, wie viel habt ihr erreicht in der gleichen Zeit. Okay? Also, ganz einfach, ich halte die Kerze hin, sobald eine Kerze hoch ist, draufstützen, ihr könnt auch gerne aufstehen schon und dann geht es euch ab und ich gehe durch die Reihen. Okay? Seid ihr bereit? Auf die Plätze, genau, Köpfe auffassen, fertig, los geht's und los. Ja, egal, es geht darum, wie schnell ich bin. Okay, haben wir schon? Okay, stark, ging schnell, dürft euch hinsetzen. Ihr dürft die Kerze gerne mitnehmen, wenn ihr wollt, wenn nicht, lasst es einfach liegen. Okay, kurze Frage, wer wurde von mir nochmal persönlich berührt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, du auch? 7. Ich habe 7 erreicht, einzeln. Wir sind wie viel insgesamt? 40? 40 viele. Wenn man natürlich jetzt noch das Ding hochskalieren würde, würden wir so viel mehr, 34 stark, erreichen, 34 zu 7. Das ist quasi ein Viertel von ich, ein Fünftel habe ich erreicht und ihr habt quasi 5 Fünftel geschafft in der gleichen Zeit. Das heißt, hätte dieser Theophilus hier ganz am Anfang, wenn der entscheiden würde, hey, das ist die beste Botschaft der Welt, ich laufe durch, zünd dem Seins an, zünd ihrens an und der Person, der würde Jahre brauchen, bis diese 300 Millionen Menschen diese Botschaft bekommen würden. Aber dieser Weg, dass jeder, der empfangen hat, auch direkt ein Gebender gleich ist, das ist Gottes Weg. Na klar hätte Jesus, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie König werden können und alle diktieren können, Aber dieser Weg der Multiplikation, das Jünger werden, heißt auch Jünger zu sein und den Nächsten zu Jesus zu führen, das ist der Weg, der so effektiv ist wie kein anderer. Der hat angehalten, dass bis heute ein Drittel der Christenheit oder 2,3 Milliarden Menschen aktuell Christen sind. Das ist der Hammer. Jesus wüsste immer noch Stunden brauchen, bis er alle von uns einzeln getroffen hätte. Aber weil er quasi jemand geschickt hat, der ihn erkannt hat und der dich dazu bringt, das ist Gottes Weg. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das verstanden haben, dass der Weg der Multiplikation größer ist als der Weg der Addition. Das heißt aber auch, dass wir uns nicht ausruhen, dass wir nicht sagen, ja, wir haben jetzt gerade, ihr habt eine Vakanz, wir haben hoffentlich bald einen Pastor oder eine Pastorin, oder habt ihr bald oder ist noch Vakanz bei euch? Na, falsches. Oh, stark, das finde ich gut, das ist schon ein guter Punkt. Also vielleicht habt ihr bald jemand. Und selbst wenn nicht, ihr braucht nicht einen Geistlichen, der hier vorne steht, sondern ihr müsst verstehen, dass ihr berufen seid, dass ihr loszieht mit dem, was ihr könnt. Und wie gesagt, Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er hätte alles tun können, aber darum geht hin, ihr, und macht zu Jüngern alle Welt. Du bist berufen, den Nächsten zu Jesus zu führen. Gottes Strategie, den Nächsten zu erreichen, bist du. Ganz einfache. Gottes Strategie, den Nächsten zu erreichen, bist du. Das muss man verstehen. Nicht mit Druck, nicht mit, sondern mit dem Wissen, hey, Wahnsinn, Jesus will durch mich wirken. Und zwar, das ist die Trotzdem-Predigt heute, trotz meinem Versagen, trotz meinem Unfähigen, trotz meinem ständigen Fehlerhaften, trotz meinem Geiz, um den ich kämpfe, trotz meiner Gier, meiner Süchte, meiner Herausforderungen. Hey, trotzdem will Jesus durch dich wirken. Das ist die beste Botschaft, dass er dich gebrauchen kann und will, auch wenn du denkst, du bist nicht fähig dazu. Es gibt eine Geschichte in Matthäus 28, ein Gleichnis von den Talenten. Kennt ihr ganz sicher, das ist die Geschichte, wo Jesus erzählt, dass ein Mensch oder ein Verwalter kurz in Urlaub geht oder mal sein Land verlässt und er beruft treue Leute, dass sie seinen Besitz verwalten können. Und er ruft drei Leute her und Jesus checkt, die sind unterschiedlich befähigt. Dem einen gibt er fünf Talente, dem anderen gibt er zwei Talente und dem letzten gibt er ein Talent. Und dann sagt er, hey, verwalte das, was ich dir gebe, verwalte es gut, guck, dass das Frucht bringt. Dann ziehen die los, der Besitzer haut ab, ist mal eine Zeit lang weg, kommt dann wieder zurück nach einer gewissen Zeit und ist gespannt, hey, und was haben die Menschen aus dem gemacht, was ich ihnen anvertraut habe? Und er fragt den, der fünf Teile des Besitzes bekommen hat und sagt, hey, was hast du bekommen? Und er sagt, hey, ich habe fünf bekommen, ich habe investiert, ich habe alles, ich habe versucht zu vermehren, ich habe das verdoppelt, ich habe 10 daraus gemacht. Der Besitzer freut sich und sagt, hey, super gemacht. Dann fragt er den zweiten und sagt, und, was hast du gemacht? Du hast 2 Talente bekommen, 2 Teile. Was hast du gemacht? Und er sagt, boah, ich habe investiert, ich habe Gas gegeben, ich habe aus dem 2 nochmal 2 gemacht. Und der Verwalter freut sich und sagt, hey, großartig, toll. Zum dritten geht er auch hin und sagt, und, was hast du gemacht? Der dritte hat eine Gabe bekommen, ein Talent. Und dann sagt er, boah, ich hatte so Schiss, ich hatte Angst, dass ich alles verliere. Ich habe mich nicht fähig gefühlt. Ich habe es vergraben, hier ist es. Dann sagt Jesus in diesem Gleichnis, hey, was passiert dann? Derjenige, der nichts mit dem getan hat, was er anvertraut bekommen hat, dem wird es genommen und dem, der viel hat, gegeben. Dieses Gleichnis hilft mir zu verstehen, dass es nicht darum geht, wer kann wie viel, wer kann wie toll singen. Du hast eine tolle Stimme, großartig. Und du setzt sie ein, das ist der Hammer. Das ist so schön, das mitzuerleben. Ey, boah, viele von uns haben die Stimme nicht. Brauchen wir sie? Brauchen wir 5 Talentskills in dem Gesang? Nein, du hast andere Dinge bekommen, vielleicht auch 2 oder 1. Es geht aber nie darum, habe ich viel Zeit, bin ich der Eloquenteste, habe ich das beste Wissen aus der Bibel? Darum geht es nicht in dem Gleichnis. Es geht darum, dass das, was ich habe, dass ich das voll und ganz einbringe. Übrigens habe ich viel bekommen, ein Wort an die Multibegabten unter euch. Hey, dann wird auch viel verlangt von dir. Also denk nicht nur, ich bin der Beste und der tollste Held und ich kann reden und singen und Musik und Theologie und alles. Kannst du, freu dich, aber investier es auch. Du kannst aber auch ganz wenig nur wissen, vielleicht ganz frisch Jesus kennenlernen, dann hast du trotzdem mehr als der, der Gott nicht kennt. Du hast ihn kennengelernt, du kannst erzählen, warum. Also ihr müsst nicht irgendwie denken, ich muss Fähigkeiten haben, dann kann ich losgehen. Oder gar, na, ich kann es nicht, der kann es besser. Sondern das, was du hast, das investierst du. Ganz einfach. Und zwar wem? Deinem Nächsten. Weil Gottes Weg zu deinem Nächsten bist du. Und zwar mit dem, was du hast. Und wehe dir, wenn du es nicht einsetzt. Sagt uns das Gleichnis. Es geht nicht um deine Fähigkeiten, sondern dass das, was du hast, was du verstanden hast, wie du Jesus kennengelernt hast, dass du das weitergibst und dann mitwirkst, dass einer zum Nächsten geht und der zum Nächsten. Und das Schöne ist, damit will ich zum Schluss kommen, du musst nicht denken so, oh, liegt alles an mir. Oh, wenn ich es jetzt nicht schaffe oder boah, wenn ich die falschen Worte finde, wenn ich mich irgendwie verrenne mit der Arbeitskollegin und dann reden wir über den Glauben, dann stellt die mir so kritische Fragen und ich habe keine Ahnung mehr. Das ist in Ordnung. Weißt du warum? Weil es nicht an dir liegt. Du investierst zwar alles, aber Jesus hat auch schon damals gesagt, der Weg ist Jünger, Jünger, du und der Jünger, aber das Entscheidende ist, dass nicht deine Kraft wirkt, sondern Jesus hat, bevor er die Erde verlassen hat, diesen Jüngern, diesen Versagern und Zweiflern, diesen stümperhaften Menschen, die er losschickt, hat er Folgendes mitgegeben. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich werde die Erde verlassen und dann heißt es, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr die Kraft dieses Heiligen Geistes empfangen. Gottes Kraft ist dann in dir. Und dann heißt es, dann, wenn Gottes Kraft in dir ist, werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in Judäa, Samarien, bis an die Enden dieser Erde. Hey, geh in dem Wissen, dass du weißt, dass der Heilige Geist in dir wirkt und dass der Gottes Kraft ist und dein Weg ist und dass du nicht Angst haben musst, wenn du austeilst, wenn du den Schritt gehst und deinen Nächsten von Gott erzählst, dann lass dich darauf ein und erlebe, wie der Heilige Geist durch dich wirkt, dir Gedanken gibt und dir hilft, auch im Scheitern. Weil trotz deinem Zweifel und trotz deinem Scheitern wünscht sich Gott, dass wir diese Kette nicht abbrechen lassen. Dass ein Jünger den Nächsten zum Jünger macht, der den Nächsten und dass du bei einem Ausrufezeichen endest. Nicht bei dem Fragezeichen, wie geht's weiter, sondern hey, ich habe mitgewirkt. Mit wenig oder mit viel Gaben, spielt keine Rolle. Aber ich habe das, was ich verstanden habe, ausgeteilt und habe Gott überlassen, wie er wirkt. Trotzdem, dass ich selber vielleicht mich völlig unfähig fühle. Lass uns beten. Herr Jesus, ich finde es so krass, dass du diesen Weg gewählt hast, der so effektiv ist. Krass. Du warst nur wenige Jahre hier, du hast einen ganz kleinen Teil dieser Welt irgendwie nur gesehen und doch hat die ganze Menschheit die Chance, dich zu erkennen. Und wir haben 2000 Jahre später erlebt, dass diese Botschaft von damals, diese Auferstehung, dass die mein Herz erreicht hat. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns befähigt hast. Klar, manche mehr, manche weniger, das spielt nicht die Rolle, aber du hast uns Dinge offenbart. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht nach mehr Talenten gieren, oder neidisch sind, oder enttäuscht sind, oder überheblich sind, sondern dass wir wirklich das, was wir bekommen haben, geben. Und lass du uns als Gemeinde erleben, dass es pulsiert, dass Menschen zum Glauben kommen, dass mein Nächster nachfragt, dass ich auf der Arbeit Leuten von dir erzählen kann und wir wirklich erleben dürfen, dass diese Kette der Jüngerschaft nicht bei uns aufhört, sondern durch uns durch zu unserem Nächsten geht. Mit deiner Kraft. Amen.